Ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Wir haben diese Folge am Montag, den 27. April, aufgenommen. Einen Tag später kam die Meldung, dass die Deutsche Telekom und SAP jetzt die Corona-Tracing-App zu Ende programmieren sollen. Das nur als Hinweis, weil die Corona-App in dieser Folge Thema ist. Und jetzt viel Spaß.
Dann wurden diese Mobiltelefone irgendwie modern. Und nochmal, ne, von Mobile First war da noch nichts zu hören. Also ich habe in Konferenzräumen gesessen, wo die Leute gesagt haben, in Deutschland gibt es 30.000 Smartphones, glauben Sie, dass das wieder weggeht? Ja, also so war die Zeit geprägt. Und dann haben wir überlegt, dann haben wir irgendwie gedacht, naja, irgendwie werden wahrscheinlich diese Mobiltelefone mit Internetanschluss nicht weggehen und irgendwie wird die Industrie wahrscheinlich ziemlich schwer tun, die in ihre Geschäftsmodelle zu integrieren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So Tech'd Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. Unsere E-Mail-Adresse ist sotechdeutschland@ntv.de für alle, die uns mit Fragen oder Kritik oder Gastvorschlägen erreichen wollen. Und unser heutiger Gast ist Ralf Rottmann. Ralf, schön, dass du da bist.
Hallihallo.
Zumindest virtuell, muss man in diesen Tagen ja sagen. Ralf, du bist Gründer und Geschäftsführer von Brandcentrics. Das ist eine Firma, die sich vor allem mit dem Thema Internet of Things, also IoT, beschäftigt. Und die hast du 2019 an Vodafone verkauft. Du hast auch schon einige andere Unternehmen gegründet, was bei der IOTA Stiftung, also der Stiftung, die hinter der Kryptowährung IOTA steckt, im Vorstand, glaube ich, ne? Und du warst Mitglied im Digitalbeirat der NRW Landesregierung. Also wir sehen schon, mit dir können wir auch über Kryptowährungen oder Blockchain-ähnlichen Themen wie der Corona-App sprechen. Aber die erste Frage ist vielleicht, auf der Grandcentric-Homepage wirst du auch als Innovationsmotor beschrieben. Was ist denn das für ein Job?
Ja, das ist eine interessante Frage, Frauke. Wenn ich mich vorstelle in Kundenterminen, sage ich immer, das ist mittlerweile fast ein Hype-Manager-Job. Ja, also wir beschäftigen uns ja von Berufswegen mit dem Internet der Dinge. Und wie so oft in dieser Industrie gibt es da unglaublich viel Buzzwords und unglaublich viel auch einfach Hype, der dann solchen Technologien zugemessen wird. Und wir adressieren einen sehr konservativen, mittelständischen Kunden. Und da ist sozusagen der Innovationsmotor derjenige, der sich schon sehr stark auch immer viel mit neuen Technologien beschäftigen darf. Ja, ich werde im Grunde genommen für neugierig bleiben bezahlt. Und dann aber auch gucken muss, wie lassen sich diese Technologien in absehbarer Zeit in konkrete Anwendungen, die dann eben auch Nutzen stiften, überführen. Und das ist so ein bisschen mein Hauptjob.
Aber lass uns vielleicht noch aus aktuellen Gründen über die Corona-App reden. Da hast du ja auch diverse Meinungen vertreten. Es geht viel um Privacy und andere Geschichten. Ich habe heute einen Kommentar gelesen von einem User im Netz nach dem ganzen Tohuwabohu. Deutschland hat es wieder mal verkackt. Was würdest du sagen? Stimmt das?
Nein, ich sehe das tatsächlich gar nicht so. Also ich glaube, ohnehin dauert die Entwicklung einer solchen Lösung, die braucht Zeit. Ja, man kann das nicht in 14 Tagen von 0 auf 100 bringen. Auch wenn es gar nicht Privatsphäre-Themen berühren würde. Das braucht, um in der Qualität auf 60% der Bevölkerung auf die Smartphone von 60% zu bringen. Um die Qualität zu erreichen, braucht es immer Zeit. Ich glaube, wir haben da noch gar nichts verkackt. Ja, ich glaube, wir haben da noch gar nichts verkackt. Wir haben eine sehr kontroverse Debatte geführt und haben, glaube ich, darüber auch einen Vertrauensverlust generiert oder zumindest verstärkt, ja, der generell in Deutschland sicherlich solchen Digitalthemen, der die immer begleitet.
Vielleicht erklären wir noch mal kurz, dieser Konflikt war, dass es um die Frage ging, wie man jetzt Daten, sage ich mal, speichert, zentral oder dezentral. Das kannst du wahrscheinlich noch mal besser erklären. Du warst auch immer für die dezentrale Lösung. Am Anfang sollte es die zentrale sein. Jetzt ist man umgeschwenkt bei der Bundesregierung. Was hat das für einen Vorteil, das Dezentrale gegenüber dem Zentralen?
Genau, ganz vereinfacht ausgedrückt hat man sich ja im Kern darüber gestritten, welche Daten auf einen Server hochgeladen werden sollen. Und die eine Fraktion hat vertreten, dass man sowohl Daten über diejenigen, die infiziert sind, hochlädt und aber auch über die Kontakthistorie. Und die andere Fraktion sagt, wir laden nur von Infizierten im Fall, dass jemand sich infiziert hat und das auch nachweisen kann, auf diesen Server und alle anderen, die an dem System teilnehmen, können diese Daten abholen und dann wird festgestellt, war ich in Kontakt mit jemandem, der infiziert ist, auf meinem Smartphone. Während die Anhänger sozusagen des zentralen Ansatzes diese zusammenführen, gerne auf einem Server gemacht hätten. Was einfach heißt, es liegen viel mehr Daten auf den Servern, als man tatsächlich braucht, um diese Benachrichtigung zu bewerkstelligen.
Wenn ich jetzt mal ketzerisch bin, sage ich, das war von langer Hand vorbereitet. Es gab ja letzte Woche auch einen Brief von Städte und Gemeinde, Verband, Rat, wie auch immer, der gefordert hat, dass die Gesundheitsämter den Zugriff auf all diese Daten bekommen sollten, mit Klarnamen, mit allem Pipapo. Laut DSGVO lässt das ja auch zu, so etwas. Also ich könnte mir vorstellen, das war schon so geplant. Man wollte das gerne so und hätte im nächsten Schritt das nämlich genauso machen können, dass die Gesundheitsämter direkt auf die Leute zugreifen können.
Ja, Andreas, also ich bin jetzt persönlich niemand, der gerne Verschwörungstheorien anhängt. Ja, ich habe da auch keinen anderen Einblick als jeder Außenstehende. Aber natürlich wirkt das so. Und das ist das, was ich damit meine, wenn wir über Vertrauensverlust sprechen. Was haben wir gesehen? Wir haben irgendwie eine sehr kontrollierte Geschichte gesehen. Plötzlich tauchten Menschen in Talkshows auf, die uns alle erzählt haben, das ist total sicher und wir brauchen es. Das war ja so ein Narrativ, der hat sich irgendwie von Lanz bis Anne Will durchgezogen und dann wurden Tech-Experten herangezogen, die alle gesagt haben, das ist sicher, PPT ist super, macht es so. Ja, und natürlich muss man sich fragen, wie kommt das dazu? Und das ist das, was ich aber im Kern auch immer beklagt habe. Ich habe ja auch durchaus immer gesagt, ich würde mir wahrscheinlich sogar eine App, die diesen zentralen Ansatz verfolgt, selber installieren, weil ich glaube, der Zweck, nämlich tatsächlich diese Infektionskettenverfolgung und damit auch deren Unterbrechung schneller zu machen. Es leuchtet ja jedem ein, das muss man machen in so einer Situation. Es ist halt unglaublich schlecht kommuniziert und wenn man so eine gewisse generalstabsmäßige Datenhungrigkeit unterstellt bei verschiedenen Stellen, dann der Eindruck, den kann man sicherlich nicht von der Hand weisen, dass das da versteckte Agenten gab. Das ist halt aufgefallen.
Gehen wir mal davon aus, dass die Bundesregierung erstmal nur gute Absichten hat und hat sich aber trotzdem für diesen zentralen Ansatz auf den ersten Blick entschieden. Warum hat das denn jetzt auch wirklich, sag ich mal, Vorteile, die dann nicht von der Hand zu weisen sind? Oder hat man sich einfach dann, in Anführungszeichen falsch beraten lassen? Es gibt ja für beides irgendwie Argumente. Oder kannst du dir das erklären? Also was spricht oder spräche für diese Zentrale?
Zumal ja der zentrale Ansatz keine Privatsphären verletzt hätte. Die wäre ja genauso DSGVO-konform gewesen wie die andere Variante, oder?
Ja, genau. Also man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen so mit der DSGVO und inwiefern die sich ja auch um Datensicherheit versus sozusagen Schutz der Privatsphäre, womit sie sich beschäftigt. Das sind ja auch nochmal zwei getrennt zu behandelnde Themen. Also das ist nicht eins. Ne? Es gibt auch eine hohe Datensicherheit bei trotzdem gleichzeitiger Verletzung der Privatsphäre. Also ich kann einfach auch Millionen von Datensätzen, die sehr viel Informationen über uns als Privatpersonen enthalten, DSGVO-konform hochsicher speichern. Dann habe ich eine extrem hohe Datensicherheit. Aber trotzdem muss man sich fragen, ob man diesen Grad der Überwachung und des gläsernen Bürgers wünscht. Ja, insofern finde ich, ist dann immer die DSGVO sozusagen Argumentation auch an der Stelle schwierig. Aber das ist auch einer dieser Tricks, der immer gemacht wird. Ne, da wird immer gesagt, DSGVO-konform ist das doch alles. Warum habt ihr Privatsphäre-Bedenken? Das ist einfach so, dass die DSGVO sich gar nicht so mit Privatsphäre beschäftigt, sondern vielmehr mit Datensicherheit und mit dem sicheren Verwalten von Daten. Trotzdem kann ich eben auch unglaublich viel Privatsphäre negativ beeinflussen und das total sicher tun. Ja, jetzt kann man unterstellen, dass vielleicht auch das Robert-Koch-Institut mit seiner Datenspende-Vergangenheit auch nicht so den besten Track-Record bezogen auf Datensicherheit hat. Aber mal zu der Frage zurück. Ich glaube tatsächlich, dass die Bundesregierung, also ich bin ja auch im digitalen Beirat hier beim Kollegen Pinkwart in NRW. Und meine Wahrnehmung von Politik, und das ist natürlich jetzt super subjektiv, die ist schon, da sind schon Leute, die sind schlau, die wollen auch das Richtige. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Phänomen der schlechten Beratung. Da ist einfach unglaublich wenig Digitalkompetenz. Und dann gibt's Berater, die da an die Seite gestellt werden und auch denen unterstelle ich jetzt erstmal keine initial böse Absicht. Aber natürlich sind Menschen, die sich mit Maschinenlernverfahren, künstlicher Intelligenz etc. von Berufswegen beschäftigen, erstmal auch stark daran interessiert, so viele Daten wie möglich zu bekommen. Und da liegt's vielleicht auch so ein bisschen in der Natur der Sache, dass die eher dazu neigen, Ansätze zu vertreten, die das dann fördern. Ja, und umgekehrt, Menschen, die sich sehr stark um Privatsphäre Sorgen machen, die raten halt zur Datensparsamkeit. Und da bleibt immer wieder, finde ich, ein Punkt, der auch in der Diskussion nicht gut kommuniziert wird. Natürlich ist es so, dass wenn wir viele Daten den Epidemiologen zur Verfügung stellen, da auch die Forschung gefördert wird. Es erscheint irgendwie logisch. Ja, das sind ja fast verteilte Studien, die man da durchführen kann. Nichtsdestotrotz ist aber für den Kernzweck dieser Infektionskettenunterbrechung das eben nicht notwendig. Und das hätte man von Anfang an, glaube ich, sehr deutlich trennen müssen.
PEPPT war ja schon eine schwierige Bezeichnung. DP3T ist ähnlich. Da ging es nämlich um diesen dezentralen Ansatz und eine Schweizer Abteilung, die dann ausgestiegen ist. Da habe ich heute gelesen, sie haben jetzt schon einen Termin, 11. Mai, will die Schweiz loslegen oder zumindest veröffentlichen. Haben es die Schweizer wieder cleverer gemacht in dem Punkt?
Zumindest haben sie so ein paar, eigentlich haben sie das kleine Einmaleins von solchen Projekten beachtet. Ja, sie haben von Anfang an hochtransparent kommuniziert, sehr proaktiv, sehr kontinuierlich, sehr fundiert mit Menschen, die wirklich in diesen verschiedenen Bereichen, die da technologisch berührt werden, auch einen echten, unabhängig nachvollziehbaren Track Record haben. Also es war alles sehr glaubwürdig. Man erkennt da wenig, da ist viel Akademia drin gewesen. Man erkannte wenig zwielichte Motive aus so einer eher vielleicht auch geschäftlichen Perspektive oder Agenda heraus motiviert. Und sie haben auch sehr früh Code veröffentlicht, was ja auch hier immer wieder fällt, der Begriff nach Quellcode, Open Source etc. Und das hat halt DP3T auch gemacht. Sie haben sehr früh sehr überzeugenden Code geliefert und sich auch, wenn man das in den Systemen, in denen dieser Code ja öffentlich zur Verfügung stellt, GitHub fällt da immer wieder, wenn man da guckt, da ist auch ein unglaublich konstruktiver Diskurs ausgebrochen. Ja, also der Code wird durchaus kritisch in Frage gestellt. Aber im Unterschied, und das ist ein fundamentaler Unterschied zu PEPPT, wurde die ganze Diskussion darum, die ganze Debatte von den DP3T-Mitgliedern immer gefördert. Also man hat quasi dazu aufgefordert, zu kommunizieren. Und das schafft am Ende Vertrauen.
Ja, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das finde ich das echt das Ärgerlichste daran, einfach, dass diese Kommunikation so schief geht und dass einfach, weil gerade bei solchen Digitalthemen in Deutschland dann echt, finde ich, keine guten Auswirkungen hat. Und ich meine, man kann ja irgendwie einen Streit haben über einen Ansatz, wie man dran geht, aber dass das dann so komisch eskaliert, finde ich schon einigermaßen dramatisch, zumal das ja auch wirklich nicht sehr, sehr, sag ich mal, nutzerfreundlich oder bürgerfreundliche Namen sind, muss man ja auch mal sagen. Ich konnte mir das auch lange nicht merken.
Also ich bin da auch, das merkt man ja vielleicht auch, ne? Ich bin da auch durchaus emotional, weil das ist jetzt, ich meine, jetzt ist es auch ein Thema, da geht es um Gesundheit, um Leben und Tod, ja, um solche Themen. Da ist es nochmal, da hat jeder irgendwie eine emotionale Verbindung zu. Aber das Muster sehen wir ja bei vielen Digitalthemen in Deutschland. Und das ist so eine laienhafte Auseinandersetzung aus der Politik. Dann werden die immer gleichen Experten in die Talkshows gezerrt. Und ich verstehe, dass man auf so einer Ebene von einer Talkshow vielleicht auch gewisse Vereinfachungen machen muss. Aber so Aussagen wie, das ist in sich sicher, glaubt daran. Aussagen wie, Facebook sammelt doch eh die Daten, können wir doch auch machen. Das ist einfach nicht seriös. Und es schadet am Ende auch so einem Digitalstandort.
Mich hat vor allen Dingen dran ja gestört, dass es war ja von vornherein klar, dass Apple die zentrale Lösung nie und nimmer erlauben wird. Und man hat trotzdem erstmal vor anderthalb Wochen draufgesetzt. Das ist so absurd, was ich finde, weil es war doch sonnenklar, dass die jetzt umschwenken müssen. Weil 24% der Handynutzer nicht dafür zuzulassen, ist ja, dann braucht man gar nicht erst anfangen damit.
Ja, und man muss ja eins dazu sagen, weil diese Art der Nicht-Kommunikation, es gibt ja irgendwie so diesen bekannten Ausspruch, you cannot not communicate. Ja, und diese Art der Nicht-Kommunikation, die macht dann eben Tür und Tor auf für die ganzen Verschwörungstheoretiker. Und das ist ja einfach ein eklatantes Versäumnis und am Ende dann auch einer Bundesregierung, die Kommunikation in so einem Thema führt. Und man muss natürlich sich fragen, ich habe auch gestern als der Dropout aus diesem zentralen Ansatz kam, hieß es, die PEPPT äußert sich in einem Statement etwas später. Jetzt ist das alles an einem Sonntag passiert. Ja, da konnte man jetzt vielleicht nicht so viel kommunizieren. Wobei, in diesen Zeiten würde ich sagen, kann man auch sonntags mal kommunizieren. Ich weiß nicht, ob euch eins bekannt ist. Ich habe von der PEPPT oder auch von den noch aktiven Mitgliedern bis jetzt nichts dazu gelesen. So ein bisschen so Kopf in den Sand, alle verstecken sich. Das ist komisch. Das fördert einfach nicht, dass man daran glaubt, dass die gleichen dort handelnden Personen dieses
Problem. Aber glaubst du denn, dass das noch ein erfolgreiches Projekt werden kann? Also, weil die Deutschen sind jetzt nicht so überzeugt, wenn man Umfragen glaubt.
Ja, ich glaube schon. Vorteil darf man, glaube ich, nicht sagen, aber wir sind hier in so einer auch in Teilen von Angst motivierten Situation und nicht so sehr in einer Nutzenbetrachtung. Also die Sorge um das eigene Wohl, die Sorge um das Wohl der Familie etc., die ist wahrscheinlich so groß, dass wenn dann diese App kommt, und nehmen wir mal an, die wird dieses Mal vielleicht auch begleitet von einer wohlwollenden Kommunikation vom Chaos Computer Club, von einigen anderen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir doch auch Nutzer gewinnen in einer ausreichend hohen Anzahl. Und ich würde das auch selber motivieren wollen. Ja, also ich habe mich ja durchaus extrem kritisch auf Twitter etc. geäußert, aber nie einer solchen App-Lösung generell über, sondern tatsächlich der Nicht-Kommunikation und einem Zentralansatz gegenüber. Und ich glaube schon, das hat noch eine Chance, aber es ist halt jetzt ein deutlich größerer Kraftakt und das wäre einfach so vermeidbar gewesen. Das ist einfach schade, ja, schlimm. Auch auf einer bestimmten Art.
Du, ich würde jetzt mal einen kleinen Schwenk machen, aber nur einen ganz kleinen. Wir bleiben noch dabei. Du warst ja bis vor einem Jahr noch bei IOTA im Vorstand. Jetzt behaupte ich mal, du kannst mich ja eines Besseren belehren, wenn wir 50 Blockchain-Spezialisten am Wochenende eingeschlossen hätten, hätten die am Montag uns eine fertige Lösung präsentiert. Also ich habe mich immer gefragt, das wäre eine optimale Lösung für eine Blockchain eigentlich, oder?
Nee, das sehe ich ja komplett anders. Ja, also Blockchains, was lösen Blockchains im Kern? Es geht um verteiltes Vertrauen. Ja, also man setzt Blockchain-Systeme da ein, wo man eigentlich nicht möchte, dass ein zentrales Serversystem das System ist, dem man vertrauen muss, bezogen auf die Integrität der Daten, die da liegen. Und das Problem haben wir hier, glaube ich, nicht. Ich will es auch nochmal sagen. Ich habe auch gar kein Problem mit einem zentralen Contact-Tracing-Server, der beim RKI steht. Da steht er ja am Ende sowieso nicht. Ja, er steht in irgendeinem Rechenzentrum und hoffentlich sind da Leute, die das gut und sicher betreiben. Die Blockchain, die würde ja quasi ermöglichen, dass man ganz viele dieser Server betreibt, die sich untereinander auch nicht vertrauen müssen und die trotzdem irgendwie über den gleichen Bestand an Daten verfügen. Und ich glaube, das ist aber hier nicht das Problem. Also nehmen wir mal an, Andreas, wir stellen in jedes europäische Land so einen Server. Dann können die sich auch gegenseitig einfach abgleichen auf Basis ganz normaler verteilter Datenbanksysteme. Das braucht an der Stelle spezifisch, glaube ich, keine Blockchain. Weil wir haben ohnehin, wir haben bei dem System ohnehin die Notwendigkeit, bestimmten Teilnehmern an dem System zu vertrauen. Wir müssen denen, die die Diagnose machen, denen, die diese TAN-Nummern ausgeben, damit sich Leute nachweislich infiziert melden, um einfach zu vermeiden, dass Leute da aus Spaß den Ich bin Corona-infiziert Knopf drücken, da wird es ja ein Verfahren geben. Also angedacht ist ja, dass ich irgendwie eine TAN-Nummer bekomme von der Gesundheitsbehörde, die tippe ich dann da irgendwie ein und dann bin ich halt nachweislich infiziert. Das heißt, wir haben sowieso die Notwendigkeit, bestimmten Teilnehmern an dem System zu vertrauen. Und dieses Vertrauen, glaube ich, kann man denen auch gut entgegenbringen. Und dazu braucht es an der Stelle spezifisch keine Blockchain. Es gibt sicherlich andere Szenarien, wo Blockchains deutlich mehr Sinn machen. Ich weiß, du bist ein großer Blockchain-Fan, jetzt habe ich dich...
Nein.
Nicht, du siehst nicht überzeugt aus,
aber... Ich wollte jetzt den Dreh kriegen zu deinem Spezialthema.
Ja, zumindest warst du ja mal bei IOTA. Könnte man ja auch noch drüber sprechen.
Ist auch so eine Geschichte, ne? Ähnlich wie die PPT-Geschichte, ne? Wenn ich so dran denke, was vor einigen Wochen da los war. Ah, das ist, glaube ich, viel zu weit jetzt für uns.
Ja, aber ich sag mal, IOTA war eine Zeit lang, sag ich mir, sehr häufig in den Medien, auch in den breiteren Medien, würde ich mal behaupten. Bei IOTA geht es ja darum, Maschine bezahlt Maschine als Kryptowährung. Gibt es die noch, mal platt gesagt?
Ja, die gibt es noch. Und Dominik und David sind ja da auch noch beide, also zwei der ursprünglichen Gründer sind auch noch voll dabei. Die gibt's noch aus meiner Sicht machen die auch im Moment vieles richtig. Die sind ein bisschen leiser geworden, ja, sind ein bisschen verdrängt worden. Sie probieren einfach ein unglaublich schwieriges Technologieproblem zu lösen, von dem noch nicht nachgewiesen ist, dass es überhaupt lösbar ist. Ja, das ist auch noch viel Forschen und Experimentieren. Und nach wie vor ist das Thema immer noch sehr emotional zwischen den Gründern. Na, da gibt's ja auch erst jüngst wieder den einen oder anderen sehr in die Öffentlichkeit getragenen Streit. Das ist aber interessant, ne, weil da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Auch da ist, glaube ich, das ist alles mit Good Intentions gestartet, mit unglaublich viel Motivation und auch unglaublich viel Talent. Also ich habe da sicherlich mit einigen der cleversten und smartesten Engineers auch gearbeitet in meiner ganzen beruflichen Zeit. Ja, das wurde aber leider auch sozusagen umringt von nicht guter Kommunikation. Und Kommunikation ist halt, wenn digital ein so zentraler Bestandteil unserer Leben wird, dann ist einfach Kommunikation auch so wichtig. Und ich finde das einfach so bedauerlicher, dass diese Projekte dann, ich will nicht sagen daran scheitern, aber es so unglaublich schwer haben, weil man nicht gut drüber reden kann und sich da verzettelt.
Warum ist IOTA nicht wirklich einen Schritt weitergekommen, wenn ich jetzt an Cash on Ledger denke und so, wo ja sowas eigentlich gemacht wird, ne? Ihr habt ja aber mit Grandcentrix sowas auch gemacht, oder seid dran, ne? Dieses Bezahlen, das Auto, demnächst die Tankstelle selber bezahlt, das sind wir nicht einen Schritt weiter, oder wie siehst du das?
Da sind wir nicht so richtig einen Schritt weiter, und ich glaube, also wenn man jetzt auf Blockchains guckt, gibt es ja diese großen, es gibt also permissioned und permissionless Blockchains, und die permissionless Blockchains sind im Regelfall die, wo jeder einen solchen Node, also Teilnehmer einer solchen Blockchain werden kann, mit eigener Rechenpower. Und es scheint ein bisschen so zu sein, dass für viele der Problemstellung, in denen man so ein verteiltes Vertrauenssystem aufbauen will, wo die Teilnehmer aber untereinander sich gar nicht vertrauen müssen, das ist ja so ein bisschen die Aufgabenstellung, dass dafür diese permissioned Blockchains reichen, also sogenannte Konsortial-Blockchains. Eine Branche, die da ja auch schon wirklich sehr erfolgreiche Projekte vorweisen kann, ist die ganze Logistik. Da geht es immer um so Themen wie digitaler Frachtbrief, wo du auch einen Frachtbrief von einem Kamel am anderen Ende der Welt bis zu einem Hightech-Land hier irgendwie nachvollziehen machen möchtest, und zwar digital. Ja, heute wird er ja immer noch tatsächlich gedruckt und abgestempelt. Und du möchtest, aber die Teilnehmer untereinander kennen sich gar nicht. Und trotzdem musst du dieses Vertrauen in die Authentizität dieses Dokuments immer wieder weitergeben an diesen Schnittstellen. Aber du kannst halt nicht orchestrieren, dass diese Teilnehmer sich vertrauen, weil es teilweise auch Rechtsräume sind, wo du keinen Durchgriff hast. So, und das ist etwas, wo so Konsortial-Blockchains von mehreren Betreibern gemacht werden, da wird auch dann dieses Vertrauen auf verschiedene Systeme schon verteilt, aber eben nicht unendlich viele, bei unendlich vielen Privatanwendern zu Hause auf dem Rechner. Und IOTA positioniert sich ja in so einer Situation, wo es dann eben Millionen von diesen Teilnehmern geben soll, die alle Teil dieser Blockchain sind. Das ist ja so ein bisschen auch das Bitcoin-Prinzip, im Detail aber auch nochmal anders gelöst. Und das ist, glaube ich, da gibt's heute echt nicht so viele Problemstellungen für. Also auch das Auto, was an der Tankstelle bezahlt, braucht nicht zwangsläufig eine permissionless Blockchain. Auch da würde es reichen, wenn sich ausreichend relevante Marktteilnehmer zusammentun und eben eine Konsortial-Blockchain machen. Man hätte dann eine der Problemstellungen schon gelöst. Und die Systeme müssten sich untereinander nicht mehr vertrauen, schaffen aber eine sozusagen vertrauensvolle Systemgemeinschaft. Dazu brauchst du aber nicht diese öffentlichen Blockchains.
Aber ganz naiv gefragt, kann man das nicht einfach switchen, wenn man das Problem erkannt hat und dann...
Ja, das könnte man, aber ich glaube, da ist so ein bisschen, und das finde ich auch gut, ich habe ja wirklich sehr eng mit Dominik Schiener und David Sonstewöde auch viel Zeit verbracht, und sicherlich auch beides hochintelligente Menschen, also an der Grenze zum Autismus, habe ich manchmal behauptet, weil die wirklich so eine monothematische Begabung haben. Aber natürlich auch absolut an ihre Vision glauben. Man darf es ja nicht vergessen, so eine IOTA macht das ja nicht aus der Motivation heraus, Geschäft zu machen. Ja, also da probiert ja niemand jetzt ein Businessmodell zu machen. Da ist jetzt niemand, fällt jetzt niemand zu einer Aral und sagt, wollt ihr jetzt mal hier, dass die Autos hier bezahlen und wie viel Revenue Share machen wir da? Da probiert keiner Geschäftsmodelle zu kreieren, sondern man will wirklich dieses Kernproblem einer öffentlichen Blockchain, die nicht unendlich viel Energie verbraucht, und Microtransactions ermöglicht. Das will man lösen. Und es bleibt ein schwieriges Problem. Und ich finde das aber auch den Teil, den ich immer gut fand. Also die glauben halt weiter daran, ja. Da wird weiter die ganze Energie da reingesteckt, das zu bewerkstelligen. Und da lässt man sich auch nicht ablenken, weil du hast recht, Frauke, wenn es darum gegangen wäre, das jetzt irgendwie schnell in die Anwendung zu bringen, erste Leuchttürme zu schaffen. So ein bisschen das, was man machen würde, wenn man das aus der Industrie rausmacht, ja. Dann machen die alles falsch. Aber so Go-to-Market-Erfolg ist, glaube ich, kein Kriterium, was da relevant ist. Man will dieses ureigene informationstechnologische Problem irgendwie knacken und hat sich da auf den Weg gemacht, der halt noch ein bisschen dauert.
Grandcentrix, vielleicht kannst du kurz mal sagen, warum hast du die Firma gegründet? Was war so deine Intention und warum hast du es dann wieder verkauft?
Ja, Ja, gute Frage. Sehr gute Frage. Also das ist aber jetzt total, gegründet. Ich habe ja davor ein Unternehmen gehabt, das war im Sprachautomatisierungsmarkt unterwegs und das hat die Alcatel gekauft. Und das war jetzt aber einer dieser Exits, nachdem man noch nicht sagt, komm, jetzt mache ich gar nichts mehr und guck mal, wie das so ist, wenn man nicht mehr arbeiten muss. Ja, aber es war so ein Exit, da konnte man mal sich so 2 Jahre langweilen. Und zur zeitlichen Einordnung, das war in dem Jahr, in dem das iPhone programmierbar wurde. Ja, also da ist sozusagen bei mir diese Lücke entstanden, dass ich mal kurz keinen Job hatte. Und wir hatten irgendwie, und ich hatte den Kompagnon, den Martin Wilno, der war auch schon in der anderen Firma mit dabei und haben uns echt irgendwie völlig unspektakulär überlegt, das machen wir denn jetzt so als nächstes. Und uns war immer klar, wir kommen irgendwie gut in der Industrie an. Wir haben irgendwie ein paar Entwickler aus der alten Firma, die wir noch hatten. Dann wurden diese Mobiltelefone irgendwie modern. Und nochmal, ne, von Mobile First war da noch nichts zu hören. Also ich habe in Konferenzräumen gesessen, wo die Leute gesagt haben, in Deutschland gibt's 30.000 Smartphones, glauben Sie, dass das wieder weggeht? Ja, also so war die Zeit geprägt. Und da haben wir überlegt, dann haben wir irgendwie gedacht, naja, irgendwie werden wahrscheinlich diese Mobiltelefone mit Internetanschluss nicht weggehen und irgendwie wird die Industrie wahrscheinlich ziemlich schwer tun, die in ihre Geschäftsmodelle zu integrieren und haben da rein eigentlich die Grenzcentrix gegründet. Das war ja auch nicht immer ein IoT-Unternehmen. Das hat angefangen in dem Bereich, wo es um Geschäftsanwendungen auf den damals modern werdenden Internet-Connected Smartphones zu werden. Und dann war relativ schnell klar, das Internet wird allgegenwärtiger, nicht nur auf Computern, sondern eben auf immer kleiner werdenden Geräten, wandert dann wahrscheinlich auch in Consumer- und Prosumer-Geräte und daraus hat sich dann dieser Internet of Things-Schwerpunkt entwickelt. Auch all die netten Gründer, die das jetzt vielleicht hier hören, ja, das war echt deutlich weniger strategisch, als es sich im Nachhinein, also heute erzählen wir die Geschichte natürlich sehr strategisch, das war alles damals schon sehr weitsichtig, aber
es war eigentlich nur Beschäftigungstherapie.
Ja, in der Tat war es sehr taktisch. Und warum haben wir es verkauft? Der Verkauf ist ja auch so eine der Anekdoten, die man im Leben hat. Wir sind ja von der Vodafone angesprochen worden. Und wir hatten uns parallel, ist uns relativ schnell klar geworden, nachdem wir unglaublich viele Geräte mit Bluetooth und Wi-Fi und Zigbee und wie es alles heißt vernetzt haben, ist uns irgendwie immer wieder aufgefallen, eigentlich müssten die Dinger alle mobil funken. Also wenn man mal ehrlich ist, will man ja auch selber so eine Kindle-Erfahrung auspacken, anmachen, geht. Man will nicht seine Leuchte über eine Bridge in irgendein WLAN hängen. Das ist alles eigentlich eher schrecklich. Aber war bislang noch alternativlos. Und dann haben wir überlegt, wie kriegt man denn da irgendwie Mobilfunk rein? Haben mit Carrier gesprochen und irgendwie festgestellt, ist alles hochkompliziert. Und so sind wir erstmal partnerschaftlich mit der Vodafone eine Weile unterwegs gegangen. Und dann haben die irgendwann gesagt, so bestimmte Dinge können wir nur tun, wenn wir uns zusammentun. Ja, weil das einfach schwierig ist in so einem partnerschaftlichen Verhältnis. Und dann muss man sagen, ist diese Value Proposition, die wir jetzt heute als Tochter haben, die ist wirklich ganz strategisch entstanden. Also wir haben über 1,5 Jahre gemeinsam auch mit Hannes Ammetsreiter, mit vielen Leuten in der Vodafone, wirklich geguckt, wie wird aus dem Zusammenschluss ein besseres Angebot an die Bestands-, aber auch an die zukünftigen Kunden von der Grenzcentrix und haben den Schritt dann gemacht. Klar, und persönlich ist das auch so, wenn du, ich habe jetzt, lass mal gucken, 18 Jahre bin ich jetzt in dieser selbstständigen Situation. In das erste Unternehmen, da waren es 30 Leute, als wir das verkauft haben. Jetzt waren es in der Grenzcentrix 160 sind es zurzeit. Und in der ganzen Zeit arbeitest du viel, schaffst wenig Sicherheit für deine Familie, das ist auch so. Ja, also du hast ja bisher immer voll im Risiko. Man bleibt einfach als Gründer da auch voll im Risiko. Wir haben da wenig bis gar keine Gewinne entnommen aus dem Unternehmen. Wir haben das immer reinvestiert in Wachstum und an einer bestimmten Stelle, wenn dann das strategisch passt. Also Martin und ich hätten es nie an einen Finanzinvestor verkauft. Wir hätten es nie an jemanden verkauft, der nicht so 100% auch in die Idee von Grenzcentrix für die nächsten 5 Jahre gepasst hätte. Aber da kam dann alles zusammen. Ja, und wir sind ja beide jetzt auch noch, das kann ich auch in dem Rahmen mal sagen, man darf ja nicht alles über solche Transaktionen sagen, aber wir sind ja beide auch noch voll an Bord. Und nicht, weil sozusagen irgendwelche Verkaufspreisanteile an Zugehörigkeit gebunden sind.
Wir waren ja mal bei euch, unter anderem für einen Fernsehbeitrag und da ging es um Garagentore. Und die irgendwie vernetzt wurden. Und da war ich doch erstaunt, wie lange das dauert. Also ich glaube, der eine Entwickler hat mir gesagt, das war auch ein Beitrag, also ist jetzt auch kein Geheimnis, 2 Jahre hat es gedauert. Und er hatte mich vorher gefragt, was glauben Sie, wie lange hat es gedauert? Und ich habe gedacht, 2 Tage. Und dann sagte er, gedacht, 2 Jahre.
Ja, genau. Also das ist natürlich auch, das Garagentor-Beispiel ist nicht unser Bestes, muss man dazu sagen, weil, also das muss man mal ein bisschen einordnen, wir haben an dieses Garagentor Apple HomeKit gebracht. Ja, also wir haben dieses Garagentor nicht nur einfach irgendwie jetzt in ein WLAN gehängt, sondern wir haben es Apple HomeKit fähig gemacht, dass du einfach in eine Smartwatch sagen kannst, hey, mach mal die Garage auf Siri. Und da muss man sagen, da ist normativ und in der Zertifizierung viel Zeit. Also es braucht einfach die eigentliche Entwicklung. Die ist auch nicht so leicht. Wir müssen auch hier, ich werde das gefragt, dann gehe ich mal darauf ein, das ist auch hier ein Garagentor, was schon im Markt ist. Es ist kein neues Produkt, sondern es ist ein Retrofit-Produkt. Das heißt, wir arbeiten mit Garagentoren, die seit 2001 in den Garagen sind und haben unter den Bedingungen erstmal die Vernetzung realisieren müssen. Und dann ist es so, dass du auch durchaus 6 bis 9 Monate brauchst für Zertifizierungsthemen, TÜV, Sicherheit und auch Apple. Ja, Apple guckt sich schon sehr genau an. Gerade bei Türen, das sind sicherheitsrelevante Systeme. Ja, wenn so ein HomeKit eine Haustür öffnet, ist es gefährlich, da verliert man viel Zeit. Ja.
Genau, das wäre meine Frage, du hast ja vorhin gesagt, auch mit Yota schnell viele Systeme da reinzubringen. Hätte ich jetzt hier gedacht, da ist ein Motor, da ist ein Handy und jetzt muss ich ja nur in Anführungsstrichen machen, dass das Handy dem Motor da eine Anweisung geben kann. Wie kann denn das so schwer sein? Kann man das nicht normatieren, irgendwie automatisieren? Auch die Anbindung der eigentlichen Technik, die muss ja mit Sensoren und so ausgestattet, das muss doch möglich sein, sowas intelligent und schnell in Größenordnung für Millionen von Geräten zu machen.
Ja, du sprichst mir aus der Seele. Das ist ja so ein bisschen die Erfahrung, die wir jetzt gerade alle im Internet der Dinge machen. Ja, also wenn man so nach Gartner und vielen anderen geht, die da haben ja eine Zukunft prognostiziert, in denen Millionen von Devices, Milliarden von Devices alle vernetzt sind. Gibt so Themen wie Narrowband IoT bei den Carriern, ne? Und die Tatsache ist, so richtig viele großflächige Anwendungen sehen wir noch nicht. Es gibt Leuchttürme, sehr beeindruckende auch, aber so richtig viel, vorauseilende Instandhaltung, Predictive Maintenance, sehen wir noch nicht. Also mein Kühlschrank sagt mir nicht, bevor er kaputt ist, dass er kaputt geht und ruft auch nicht selbstständig den Techniker. Ja, und das gilt in meinem Haushalt hier und ich würde behaupten, ich habe echt viele vernetzte Geräte, gilt das noch für viel zu wenige. Und der Punkt ist, das liegt daran, dass es immer noch im Detail sehr kompliziert ist. Aber, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Rücksprung, das ist durchaus auch was wir bei Grenzentix gesehen haben. Ich meine, wir sind in den 10 Jahren so radikal gewachsen in einem reinen Dienstleistungsgeschäft, weil das so schwer ist. Ja, also wenn das so einfach wäre, hätten wir uns quasi selber überflüssig gemacht. Wir sind aber jetzt an einem Punkt, und das ist auch ein Grund für den Zusammenschluss mit Vodafone, an dem wir wirklich glauben, dass man es einfacher machen muss, weil sonst werden wir dieses Internet der Dinge, was wir uns wünschen, schlicht nicht sehen. Man darf ja auch nicht vergessen, mit diesen langen Faden stehen auch immer große Invests im Raum. Ja, das muss ein Hersteller auch machen. Und wenn das so schwer bleibt, werden sich einfach an ganz vielen Stellen Geschäftsmodelle nicht rechnen. Niemand möchte für den selbstheilenden Kühlschrank 5 € im Monat zahlen. Ich möchte überhaupt keine Subscription zahlen für meine Haushaltsgeräte. Das ist eher ein Hygienefaktor und dafür müssen wir den einfacher in die Anwendung bringen, als das heute der Fall ist. Und das wird mit dem Mobilfunk natürlich auch nochmal eine Ecke komplizierter.
Ich werde nie wieder 2 Tage sagen.
Es gibt doch Garagentore, die man mit Fernbedienung öffnen kann, hätte ich gesagt. Oder habe ich auch gesagt. Und dann hat man mir gesagt, okay, wo ist der Clou? Aber egal, mit dem Handy zu öffnen ist natürlich wichtig. Aber wenn ich nochmal, ich würde nochmal Grandcentrix und der Verkauf, weil du jetzt immer Vodafone ansprichst. Jetzt nehmen wir doch mal als Vergleich Street Scooter und die Deutsche Post. Da kauft sich jemand ein Startup für viel Geld, produziert sich eine Elektroautos, die eigenen Produkte also selber benötigt und das funktioniert nicht. Sagst du, das kann bei euch nicht passieren, dass das Großunternehmen dann irgendwann die Lust verliert an dem kleinen Tochterunternehmen oder es nicht funktioniert oder weil ihr eben nicht Produkte für Vodafone herstellt, sondern für andere Hersteller, ist das eine andere Geschichte und ihr seid da sicherer zu überleben?
Ja, davon bin ich tatsächlich überzeugt. Also das ist ja auch für die Vodafone das erste Mal, dass sie ein Unternehmen, wir sind ja gar nicht so sehr Startup mit 160 Leuten im 10. Jahr, also das ist das erste Mal für Vodafone, dass sie sich ein Unternehmen gekauft hat, mit der klaren Absicht, es nicht rückzuintegrieren. Ja, wir haben nicht mal unser Logo rot angemalt und das Vodafone Company steht drunter, weil Martin und ich das so wollten, weil wir auch stolz drauf sind. Ja, das ist auch nichts, was Hannes Amelsreiter jetzt sich gewünscht hätte. Er hat uns überlassen. Er hat gesagt, wollte überhaupt, dass unser Brand da auftaucht, etc. Weil, und ich glaube, also ihr habt, glaube ich, Hannes auch schon mal im Interview gehabt, weiß ich gar nicht, aber das ist ja ein brillanter Denker auch. Er hat das sehr gut verstanden, warum häufig dieses, ich kaufe mir ein Startup oder ich gründe eins aus, warum das häufig eben nicht zum Erfolg führt. Und das ist ganz oft so, weil so Konzerne eine Tendenz haben, so eine Rückintegration doch immer irgendwie zu machen. Die fängt dann oft über IT-Systeme an, da wird dann mal so ein SAP ausgerollt und dann geht die Culture kommt damit einher und dann machst du im Grunde, ich habe früher mal gesagt, das ist ein bisschen so, als wenn du einen Eiswürfel nimmst und den in so eine heiße Badewanne wirfst, ja, der diffundiert dann einfach bis zur Unkenntlichkeit weg. Und dann hast du den ganzen Wert, den du dir eingekauft hast mit so einer Akquisition, einfach schnell vernichtet. Und man muss sagen, wir sind ja jetzt auch im Monat 5 dieser Akquisition schon. Das zeigt sich hier nicht. Also die Versprechen, die Hannes und sein Team gegeben haben, uns nicht zu einer Vodafone zu machen, sondern eigenständig zu lassen, die werden da auch eingehalten. Und ich sehe, wir sind selber hochprofitabel. Ja, wir haben ein super gut funktionierendes Geschäft. Ich sehe momentan keine Tendenz, dass das irgendwie negativ verlaufen könnte. Im Gegenteil, man muss sagen, dann auch die Investitionsfähigkeit, auch unser Durchgriff beispielsweise auf Hardwarelieferanten. Wir haben natürlich in der Vergangenheit, wenn wir bei Chip-Herstellern angerufen haben, kleine Bude aus Deutschland, die haben nicht mal den Hörer in die Hand abgenommen. Heute rufst du als Vodafone-Tochter an, da sind die Qualcomms und die Sonys, die sind dann 3 Wochen später einfach bei dir und das gibt uns durchaus eine Power, einfach von diesem Vodafone-Brand und auch von der Marktmacht zu partizipieren, ohne dass man das erstickt, was eben auch den Wert hat. Und jetzt muss man auch sagen, wir sind kein Produkthaus. Ne? Die Vodafone hat sich 160 Talente gekauft. Wir haben keine eigenen Produkte. Und das ist schon ein Unterschied. Man lässt uns so, wie man ist, weil sonst macht man einfach das, was man gekauft hat, tot. Und ich glaube, das ist im Kern total gut verstanden.
Jo. Möchtest du noch die eine Frage stellen, die du gerade im Kopf hast? Oder sonst gehen wir zur letzten Frage? Ich sehe dir an, dass du noch eine Frage im Kopf hast.
Ich hätte nur die provokative Frage gestellt, wäre es die Telekom auch gewesen?
Nein, tatsächlich nicht. Nein, tatsächlich nicht. Aber das ist, also ich will, du kannst, ihr könnt es ja nachher alles kürzen und zurechtschneiden, ja.
Das machen wir ungern.
Das wäre sie tatsächlich nicht gewesen. Die Vodafone ist ein Riesenladen. Ja, jetzt muss man auch sagen, wir sind von Vodafone Deutschland gekauft worden, nicht von der Gruppe. Ja, und die Menschen, denen wir da begegnet sind, die waren kulturell sehr nah an dem, wie wir ticken. Das ist halt sehr erstaunlich. Also die ersten Besuche, die wir da in Düsseldorf gemacht haben, da haben Martin und ich echt immer gedacht, rennen wir bestimmt schreiend weg. Ja, und das war nicht so. Da sitzen sehr viele Leute. Es bleibt
ein Konzern. Tragen die keine roten Turnschuhe?
Naja, die tragen so rote Lanyards, ja, die haben wir jetzt auch, aber das ist alles schon ein bisschen rot, bei uns ist es ja eher grün-blau,
haben die eher pinke Turnschuhe, aber egal.
Im Ernst, so dieser Cultural Fit, von dem man oft spricht, den gab es da wirklich, sonst hätten wir es auch nicht gemacht. Also ich kann nur nochmal, das habe ich auch schon öffentlich gesagt, deswegen ist es auch okay, wenn ich es hier nochmal sage, wir haben in dieser Transaktion ist nichts an Martins und meine Verweildauer gebunden. Ja, ich habe mal zu unseren Leuten immer gesagt, wir sind tatsächlich wahrscheinlich die einzigen beiden, die 100% freiwillig da sind, wo sie sind. Ja, weil muss man, das sage ich auch unseren Kunden, da muss man sich ja nichts vormachen. Ich bin ja jetzt nicht da für meinen Lebensunterhalt. Das meine ich jetzt echt nicht arrogant, ja, aber der Punkt ist, wir sind aus tiefer Überzeugung da. Nicht, weil wir dieses Anstellungsverhältnis brauchen, nicht, weil Vodafone uns über irgendwelche Verträge ihr müsst das hier noch 5 Jahre machen, gezwungen hat. Nee, und das ist interessant, weil das war der Anna, Finanzvorständin hier bei der Vodafone Deutschland und dem Hannes super wichtig. Das ist ja ganz üblich, wenn Startups verkaufen, ist ganz üblich, die Gründer noch lange zu binden mit irgendwelchen, ein Teil des Kaufpreises wird nur bezahlt, wenn du in 10 Jahren hier auch noch angestellt bist. Und der Vertrag war auch erst so gestrickt und dann hat tatsächlich die Vodafone gesagt, das wollen wir nicht. Weil wenn ihr hier raus wollt, ist das Schlechteste, was uns passieren kann, dass ihr irgendwie bleibt für Rest des Geldes. Und das ist sehr clever konstruiert. Viele haben gesagt, das ist aber auch irgendwie dumm, warum binden die euch nicht noch total lange? Und am Ende weiß, glaube ich, Hannes sehr gut, so Gründer hält man so nicht. Am Ende hält man die so nicht. Also die werden halt unzufrieden und da kommt nichts Gutes bei raus. Und wir sind aus voller Überzeugung da. Und ich glaube, das war extrem clever und zeigt an der Stelle auch nochmal, wie schlau die Leute sind, die da sitzen und wie richtig die das konstruiert haben.
Damit kommen wir zu unserer Schulnotenfrage. Wir wollen immer eine Bewertung 1 bis 6, sehr gut bis ungenügend im Spezialbereich unseres Gastes. Jetzt ist die Frage, IoT oder halt so, vielleicht IoT und ganz, sag ich mal, sehr breit gefragt, die digitale Zukunft Deutschlands.
Genau, wie wir da aufgestellt sind, notenmäßig.
Ich glaube, es schlagen so viele Herzen in meiner Brust, das ist eine unfaire Frage. Ich glaube, wir vergeben mal eine 3 plus.
Bei IoT oder digitale Zukunft? Ja, meinst du wahrscheinlich.
Bei digitaler Zukunft. Ich glaube, wir haben eine echte Chance und ich sehe insbesondere in unserem Mittelstand unglaublich viel Talent, Aufbruchstimmung, auch Investitionsfähigkeit. Und wir brauchen jetzt politische Rahmenbedingungen und eine andere Art von Beratung an den Stellen. Und dann, glaube ich, kann das eine große Kraft entfalten. Aber dazu muss jetzt auch was passieren. Also das kann auch schnell in eine 4- abrutschen. Wir sollten vielleicht in einem Jahr von jetzt nochmal sprechen.
Die Krise hat uns ja vielleicht da auch einiges gezeigt.
Ja, wobei ich so ein bisschen schade finde, dass Digitalisierung jetzt eventuell in Zukunft mit Homeoffice verwechselt wird.
Ja, da hatten wir drüber gesprochen, ne? Stimmt, ja. Hatten wir schon mal drüber unterhalten.
Schrecklich. Es ist ja eher schrecklich, dass alle jetzt sagen, weil wir jetzt zu Hause mal eine Webcam in Betrieb genommen haben.
Sind ja, aber es zeigt uns ja vielleicht häufig, wo die Engpässe sind, erstmal so richtig. Sonst haben wir drüber geredet, wenn man das Internet nicht ging zu Hause. Aber jetzt hängt ja meine Videokonferenz davon ab, dass irgendwas funktioniert.
Das stimmt. Ja, und vielleicht lernen wir, dass wir in diese Infrastruktur investieren.
Womit wir wieder bei Corona sind, der Kreis schließt sich. Ralf, Dankeschön.
Ja, danke.
Dankeschön.